An dieser Stelle vielen Dank an meinen Partner für diese Folge. Das ist BAFAS. Natürlich, artgerecht, individuell. Die Fütterung mit BAF hat ja viele Vorteile. Ein besseres Immunsystem, weniger Zahnstein, glänzenderes Fell, geringerer Kotabsatz und der Hund riecht auch nicht mehr so viel. BAF orientiert sich ja am ursprünglichen Fressverhalten und es ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Mit BAFAS Complete schafft ihr nämlich ganz einfach den Einstieg. Auftauen, abwiegen, füttern. Das ist so easy wie Futter aus der Dose, nur halt viel gesünder. Also mein Hund / lieb BAF. Ich dachte am Anfang auch erst so, boah, das ist aber sehr schwierig, da den Überblick zu behalten. Aber das ging eigentlich super schnell. Morgens das Futter für abends rauslegen, abends das Futter für morgens und fertig. Bei / ist die Vorfreude auf sein BAFAS-Menü riesig. Gut, man könnte auch sagen, der Sabberfaden ist länger als sonst. Steigt jetzt mit den BAFAS-Complete-Menüs optimal ins BAFen ein, egal ob Junior, der erwachsene Hund oder auch Senior. Bei den Mixen von BAFAS ist für jeden was dabei. Und mit dem Code HUNDETALK2023 bekommt ihr auf www.bafas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.bafas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an BAFAS. Die neue Folge wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Shop in Bielefeld werdet ihr das Richtige finden, genau wie euer Hund nach diesem Hundetalk. Der Hundetalk ist zu Gast bei Jenny Wehage von Find Your Man. Ihr kennt sie schon aus den Folgen zum Beispiel Pimp My Spaziergang. Da hatten wir auch schon so ein bisschen zum Thema Nasenarbeit. Das ist heute der Schwerpunkt. Wir haben mit dir auch über Dummyarbeit gesprochen. Auch da ist ja so eine Disziplin, wo die Nase auch relativ wichtig ist. Dann machst du Mantrailing. Auch das ist natürlich ein Riesending mit der Nase. Und eine total spannende Disziplin, die nennst du Scent Detection. Was ist das genau?
Ja, im Grunde geht es darum, dass der Hund lernt, einen bestimmten Geruch zu suchen. Welcher das ist, das mache ich ihm halt vorher klar. Und mir den dann anzuzeigen.
Okay, also Scent ist der Geruch, das englische Wort für Geruch. Detection ist die Suche im Grunde genommen. Das heißt also, der Hund sucht und findet. Kann man das so banal zusammenfassen?
Genau, so eine Geruchsermittlung quasi, ne? Also ich kann den Hund letzten Endes später überall reinschicken, in Räume, in ein Auto. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt und der hat gelernt, sobald dieser Geruch da irgendwo ist, zeigt er mir den dann an.
Das heißt, wie zeigt er an? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Zum Beispiel, indem er ganz nah, so nah wie möglich an diese Geruchsquelle geht und dort einfriert. Das ist mir eigentlich so die liebste Anzeige.
Das heißt, er sucht, findet den, pendelt sich so ein bisschen drauf ein und flupp hat den und friert ein und sitzt kurz mit der Nase davor. Das ist so ungefähr halt auch wie zum Beispiel Polizeihunde Drogen oder Sprengstoff suchen, ne?
Genau, im Grunde ist es das, der Hund, der bei der Polizei ist, ist halt auch auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Sache trainiert, zum Beispiel Drogen. Das ist auch nicht unbedingt immer nur ein einziger Geruch, es können durchaus mehrere sein. Also es gibt da auch die Möglichkeit, mehrere Gerüche zu trainieren. Und man sieht dann recht schnell, wenn der Hund was hat. Und dann geht es aber darum, genau diese Quelle zu finden. Also wo kommt das her? Ja, also was jeder eigentlich kennt, ist der Drogenspürhund, der dann an dem Tankdeckel anzeigt, weil da eine Tüte irgendwie mit Drogen drin versteckt ist.
Okay, aber das macht ihr jetzt natürlich nicht. Also das heißt, du hast ja nicht irgendwie ein Kilo Koks rumliegen zu Testzwecken, sondern du machst in deiner Hundeschule, nimmst du andere Gerüche.
Genau, wir machen es etwas unspektakulärer, so dass es auch jeder zu Hause machen kann. Und zwar mit Kräutern zum Beispiel, mit Tee, mit Tabak. Man kann das mit Geldscheinen auch machen. Also im Grunde, was man auch haben will, ne, das ist relativ flexibel, aber richtig ohne Drogen.
Was ja zum Beispiel neu ist jetzt in NRW, da wurden Datenträger-Spürhunde jetzt ausgebildet. Das ist ja auch die gleiche Disziplin, ist ja eigentlich nichts anderes als jetzt zum Beispiel Drogen. Und da wird dann halt, ich sag mal, ein spezieller Stoff ausgebildet, der halt eben in so USB-Sticks oder Speicherkarten ist, ne?
Genau, und letzten Endes geht es ja in ganz vielen Bereichen drum, den Hund auf einen bestimmten Geruch zu konditionieren, den er anzeigt. Ob das jetzt die Suche nach Krebszellen sind, die Diabetiker-Warnhunde oder. Letzten Endes lernt der Hund ja, einen bestimmten Geruch entsprechend zu werten, also eine Verknüpfung damit herzustellen und dann entsprechend anzuzeigen. Wie diese Anzeigen sind, das kann ja durchaus unterschiedlich sein, aber der erste Schritt ist halt immer, dem Hund klarzumachen, dieser Geruch, der ist für dich von Bedeutung.
Du hast zu diesem Thema nicht jetzt irgendwie eine DVD geguckt und bietest das dann in deiner Hundeschule als Kurs an, sondern hast dich da sehr umfassend ausgebildet. Du warst mehrfach in den Niederlanden. Das klingt wirklich recht aufwendig. Wie war das?
Genau, das war einfach eine Ausbildung bei jemandem, bei dem Wesley Fischer. Scent Imprint for Dogs heißt das Unternehmen. Und der bildet Hunde aus für Flughäfen etc., also da, wo die gebraucht werden, dann halt wirklich für Ernsteinsätze. Ja, mir war es halt einfach wichtig, dahin zu gehen, wo ich weiß, da ist eine gewisse Fachkompetenz dann auch da und auch eine gewisse Qualität. Also mir reicht das halt nicht so irgendwie so ein Wochenende mal mitzumachen und zu sagen, so, dann kann man das jetzt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil gerade diese Nasenarbeit in vielen Bereichen, jetzt nicht nur im Scent Detection, man kennt es vom Trailen und so auch, es ist ein recht komplexes Geschehen und da muss man viele Sachen beachten und ja, so bin ich da so ein bisschen gelandet.
Ja, ist ganz interessant, du sagst es, der bildet halt aus, zum Beispiel für Zoll, da werden ja auch verschiedene Sachen gesucht, wir können das im Prinzip fast unendlich erweitern, es gibt ja zum Beispiel Hunde, die Elfenbein aufspüren oder Geldscheine oder auch gewisse Medizin oder sowas halt, was irgendwie auch geschmuggelt wird, also da ist der Wesley dann aktiv. Aber wenn ich jetzt zu dir komme und mache die, wie du sagst, unspektakuläreren Geschichten wie Basilikum oder sowas und sage meinem Hund, der soll das jetzt suchen und ich sage, ich möchte Scent Detection bei dir lernen, wie geht das, wie fängt das dann an?
Ja, also meistens mache ich das im Einzeltraining oder in einem Workshop und erstmal geht es darum, dass der Hund an sogenannten Geruchsboxen trainiert wird. Dort wird ein Anzeigeverhalten konditioniert, beispielsweise ein Anzeigeverhalten trainiert, wo der Hund dann lernt einfach, bei diesem bestimmten Geruch soll ich einfrieren. Und mit der Nase möglichst ganz nah an diesen Geruch gehen. Dafür nutzt man diese sogenannten Scentboxen. Und im Grunde ist der erste Schritt erstmal zu sagen, diese Boxen sind spannend. Das kann man sehr gut über Futter erreichen oder auch über Spiel. Und dann wird entsprechend der Geruch auch dazu gepackt, sodass der Hund lernt, dieser Geruch ist mit was Positivem verknüpft. Entweder mit Futter oder halt mit dem Spielzeug, ne, bei den Hunden, die Spielzeuge toll finden, Ball oder sowas, dass erstmal dieser Geruch für den Hund eine Bedeutung bekommt. Das wäre so der erste Schritt. Ich arbeite da auch mit dem Klicker, weil gerade im Scent Detection dieser Timing-Bereich sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass ich genau in einem Bruchteil der Sekunde bestimmen kann, so, und genau das ist das Verhalten, was ich haben will, weil der Hund natürlich nicht kommt und von sich alleine schon sagt, ich halte mal jetzt 5 Sekunden an Basilikum, um bei deinem Beispiel zu bleiben, die Nase dran, sondern das wird ganz, ganz schrittweise aufgebaut und da ist es erstmal eine Millisekunde, wo der dran ist und da kann ich halt mit dem Klicker sehr gut arbeiten, kann das markern und dann entsprechend eine Belohnung rausholen, ohne dass ich zu sehr Einfluss nehmen muss als Hundeführer, zu sehr präsent bin da, weil der Hund auch in dieser Arbeit lernen muss, unabhängig von mir seine Suche durchzuführen.
Also Körpersprache wird da später auch nochmal Thema sein, da sprechen wir noch drüber. Wir haben so eine Sandbox hier stehen, das sind im Grunde genommen ja so Quader, wie groß sind die? Wie so eine halbe Autobatterie, will ich mal sagen, mir fällt jetzt kein besserer Vergleich ein. Und da ist ein Loch drin, früher 5 Mark, die Älteren werden sich erinnern, wir hatten mal D-Mark, aber da ist so ein Loch drin und da würde dann halt der Hund seine Nase reinstecken.
Genau, und man kann es auch einfach mit einfachen hier Butterbrotdosen oder sowas machen. Oder ich sag's einfach mal, Ikea ist ja, ich sag immer, in Wirklichkeit ein Hundeladen. Dort gibt es auch tolle Plastikboxen. Also so für den privaten Gebrauch kann man auch damit starten. Das ist auch völlig in Ordnung.
Okay, also dann haben wir diese Box und ich sehe schon, du fängst dann wirklich nah am Geruch an. Das heißt, die eigentliche Suche im klassischen Sinne spielt erstmal gar nicht so die große Rolle.
Genau, erstmal lernt der Hund, diese Boxen sind toll. Das erreiche ich dadurch, dass ich entweder Futter in diese Box rein tue oder ein Spielzeug, dass er erstmal Interesse daran kriegt. Und sobald das gegeben ist, kann man schon anfangen, einen Geruch damit zuzupacken. Da muss ich mir also vorher überlegen, was für einen Geruch soll mein Hund jetzt suchen. Das kann ich jetzt irgendwie nicht 10-mal hin und her wechseln, sondern da bleibe ich jetzt erstmal bei einem Geruch. Und der wird entsprechend dann erstmal zusammen mit dem Futter oder dem Spielzeug zusammen in die Box gepackt. Und so lernt der Hund schon mal eine Verknüpfung. Ah, da ist Futter drin, aber hier riecht ja noch irgendwas anderes ziemlich spannend. Und kriegt so quasi spielerisch, sage ich mal, diesen Geruch schon nahegebracht.
Und wie geht's dann weiter? Also ich habe dann diese eine Box, wo dann irgendwann das Futter nicht mehr drin ist, sondern nur noch der Geruch. Und dann gibt es dann weitere Schritte, weil du hast eben gesagt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn ich dann irgendwann mal eine riesengroße Industriehalle suche, da hilft mir das ja erstmal nichts, wenn ich dann nur so eine Box stehen habe.
Genau, man nimmt erstmal da mehrere Boxen dazu und die Boxen sind halt dafür da, dass der Hund erstmal das Anzeigeverhalten lernt. Ja, also an den Boxen, die packe ich dann in eine Reihe vielleicht erstmal oder ich stelle die ruhig schon mal ein bisschen gemischt hin, je nach Hund. Da muss man gucken, was mal gerade so mein Trainingsziel ist. Der lernt dann zum einen eine gewisse Struktur zu entwickeln, also von vorne nach hinten, von hinten nach vorne zu suchen, weil da auch so Sachen wie Luftzirkulation, draußen Wind, sowas alles eine Rolle spielt, also ein gewisses Suchenmuster zu entwickeln und dann entsprechend anzuzeigen. Und das andere, was du sagst, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Halle bin, da schicke ich den Hund ja einfach rein, da stehen da hinterher halt nicht mehr 50.000 Boxen, sondern da wird der Geruch, keine Ahnung, zum Beispiel in Form eines Wattepads mit dem entsprechenden Geruch platziert irgendwo und das soll der Hund dann suchen. Da muss er dann aber möglichst schon gelernt haben, wie er das zum Beispiel anzeigt. Ne? Also da muss ich ja irgendwie verständlich machen, dass da jetzt was ist und er muss da auch schon auf den Geruch reagieren, damit er erstmal auch eine Bedeutung hat für ihn, weil sonst kann ich ja, keine Ahnung, sonst was da in so einen Raum packen, da wird der Hund nicht reagieren. Also da muss er schon gelernt haben, Basilikum suche ich und da reagiere ich dann auch entsprechend drauf.
Also das heißt, wir fangen mit der kleinen Box an und gehen dann immer ein bisschen größer. Das heißt, bevor dann die Lagerhalle kommt, nehmen wir dann halt erstmal das Wohnzimmer, dann nehmen wir vielleicht einen anderen Raum, damit das auch ein bisschen generalisiert wird, ne?
Ja, kann man. Also ich sag mal, so bei großen Räumen kommt es halt viel auf Suchenmuster an und auch der Hundeführer muss überlegen, wie suche ich das jetzt am besten ab. Also das ist auch was, wo man sich als Mensch wieder so ein bisschen einklinken muss durchaus. Und ich sag mal, bei einer Riesenhalle zum Beispiel, die in 2-3 Teile unterteilt und dann peu à peu das absucht. Da muss man ein bisschen gucken, wie die Örtlichkeit ist und auf welchem Stand der Hund auch ist. Da gibt es halt auch Unterschiede. Manche, die suchen sehr von sich aus schon sehr strukturiert. Manche sind erstmal noch ganz wuselig, gerade am Anfang. Die müssen erstmal lernen, da ein gutes Suchenmuster zu kriegen. Und auch in einem Gebäude gibt es ja so Sachen, was ich gerade schon mal sagte, mit Luftzirkulation. Gerade in Ecken, da passieren viele Sachen. Sowas muss ich dann lernen mit der Zeit und im Hinterkopf behalten, was da passiert sein kann und wie ich den Hund ja entsprechend unterstützen kann. Auf der anderen Seite muss der Hund halt lernen, dass egal was ich mache, es immer nur darum geht, diesen Geruch zu finden. Also der darf sich von Anfang an oder lernt von Anfang an, sich möglichst nicht von mir beeinflussen zu lassen. Da kommen wir so ein bisschen auf dieses Körpersprache-Thema, also zu sagen, egal wie der Hundeführer sich bewegt, du bleibst an dieser Geruchsquelle. Oder auch wenn der weggeht, du bleibst trotzdem da, an dieser Box zum Beispiel stehen. Das kann man sehr schön auch wieder an den Boxen trainieren, zu sagen, der Hund friert an dieser Box ein, zeigt mir so an, da ist was drin und er soll da aber wirklich so lange stehen, sitzen, liegen bleiben und mit der Nase dran verharren, auch wenn ich drumherum gehe im Kreis oder mich wegbewege oder. Da kommt der Klicker halt wieder zum Einsatz, weil ich dann halt entsprechend markern kann, auch wenn ich 3 Meter weg vom Hund bin oder so.
Also der Geruch ist das Allergrößte. Alles, was drumherum passiert, sollte nach Möglichkeit ignoriert werden. Und da sind wir so ein bisschen in der Ecke, was kann man falsch machen? Also du hast gesagt, der Hundeführer spielt dabei eine große Rolle. Klar, der Hund achtet auf seinen Hundeführer, so wie im Alltag halt auch. Was kann ich denn da falsch machen? Also Körpersprache ist ja da auch ein großes Thema, ne?
Genau, Körpersprache ist ganz wichtig. In dem Moment, wo der Mensch, also der Hundeführer, weiß, wo es ist, kann ich schon gar nicht ganz ausschließen, dass der körpersprachlich nachhilft. Das sieht man recht schnell. Das kann so ein Blick darauf sein, so ein Verharren. Man bleibt stehen an der entsprechenden Stelle. Das muss ich natürlich verhindern, weil der Hund, die sind einfach so gut in Körpersprache lesen, einfach nur lernt, auf den Hundeführer zu reagieren. Also da Obacht, vielleicht kennen viele auch diesen Kluge-Hans-Effekt, wenn nicht mal nachschlagen, ist ein ganz spannendes Thema, dass Hunde halt auch einfach, also der Kluge-Hans war damals ein Pferd, was einfach gelernt hat, die Menschen in der Umgebung zu lesen und das passiert halt auch bei Hunden. Das heißt, da muss ich ganz extrem in diesem Bereich drauf achten. Das machen wir, wenn ich in dem Einsteiger-Workshop schon die ersten körpersprachlichen Sachen so erkläre, da fangen wir schon an mit den ersten Übungen dazu, dass der Hundeführer sich zum Beispiel trotzdem einfach die ganze Zeit in Bewegung hält, auch wenn der Hund gerade ziemlich nah an der Geruchsquelle ist. Ja, dass man da nicht irgendwie in dem Moment stehen bleibt und verharrt, dass der Hund da nichts Falsches lernt. Also da muss ich natürlich extrem drauf achten. Ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied, arbeitet der Hund an der Leine oder arbeitet er frei? Frei arbeiten geht halt nicht überall. Ne? Wenn ich draußen irgendwo bin, muss der vielleicht an die Leine, umso wichtiger dann nicht körpersprachlich zu helfen. Und was man sonst in dem Bereich auch unbedingt beachten muss, sind die Gerüche und ein sauberes Arbeiten. Sauber arbeiten insofern, dass der Hund wirklich das Richtige lernt. Ich meine vielleicht, der Hund lernt Tabak zu suchen und platziere meinen Tabak aber immer nur auf einem Wattepad, mal angenommen, dann würde der wahrscheinlich einfach nur lernen, diese Kombi Tabak plus dieses Baumwoll-Wattepad zu suchen. Da muss ich also wechseln und sagen, so, mal packe ich da eine ganze Zigarettenpackung rein und mal ist das auf einem anderen Geruchsträger, wie zum Beispiel ein Stück Stoff, und mal ist das auf einer Büroklammer oder so, also unterschiedliche Materialien. Und da muss ich auch ausschließen, dass da menschliche Gerüche sich über einen langen Zeitraum vermischen. Also wenn ich das in einem Glas aufbewahre, dann gehe ich da auch wirklich nur mit Handschuhen dran und hole das raus. Auf der anderen Seite muss der Hund lernen, dass menschliche Gerüche zu der Umgebung gehören. Also auch wenn ich irgendwo was anfasse, hat das keinen Bezug zu dem Geruch, sondern es geht immer nur darum, diesen Grundgeruch zu suchen und nicht in irgendwelche Kombinationen von Materialien oder menschlichen Gerüchen oder.
Um kurz auf dieses Wattepad-Beispiel zurückzukommen, das heißt also, wenn ich jetzt den Fehler mache und immer nur Tabak mit Wattepad suche und habe dann auf einmal nur Tabak da liegen, kann es dann sein, dass der Hund es gar nicht anzeigt, weil er sein Wattepad vermisst?
Ja, genau.
Also das wäre dann natürlich wirklich ein grober Fehler und dann stehe ich da wahrscheinlich und weiß nicht warum und dann war es das Wattepad, was ich aber gar nicht im Kopf habe. Das ist sehr spannend, da muss man wirklich auch ein bisschen nachdenken.
Ja, und ich finde es wahnsinnig faszinierend, weil es zeigt, wie fein die Hunde mit der Nase unterwegs sind. Ja, also wir denken vielleicht, ja gut, das ist Tabak, aber der Hund nimmt halt auch diesen Geruch des Wattepads zum Beispiel wahr. Also diese einzelnen Komponenten, die der Hund unterscheiden kann. Wenn ich mir vorstelle, das sind alles einzelne Geruchskomponenten und ich übe immer nur eine bestimmte Kombi, ist es nachvollziehbar, dass das natürlich einfach auf Dauer nichts wird, beispielsweise nicht das ist, was ich dem Hund beibringen will. Aber das liegt halt einfach daran, weil die so fein sind. Und da muss man ein bisschen aufpassen in der Arbeit.
Wenn man es weiß, total logisch. Also auf jeden Fall, klar. Nasenarbeit, das wissen wir alle, ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Doku mal gesehen hat über einen Hund beim Zoll oder so, die arbeiten dann vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde, und dann brauchen die erstmal eine Pause. Ist es beim Scent Detection, was ja sehr nah dran ist, oder im Prinzip das Gleiche ist, in deinen Workshops oder in deinen Einzelstunden auch so? Also es ist nicht so, dass du da wahrscheinlich eine Stunde dann durchmachen kannst, ne?
Nee, genau, ne? Und wie du sagst, wenn da ein gut trainierter Hund 10 Minuten, Viertelstunde arbeitet, dann ist das klar. Wenn man da einen Einsteiger-Workshop macht, dann geht das natürlich noch nicht so lange. Das sind sehr, sehr kurze Einheiten, wenige Klicks und kommt sicherlich auch ein bisschen auf den Hundetyp an. Aber man merkt auch sehr schnell, wenn man zum Beispiel so einen sehr agilen Hund hat, der viel ausprobiert oder so, die sind halt dementsprechend auch sehr schnell kaputt. Dann leidet die Konzentrationsfähigkeit. Es ist was Neues, es ist wahnsinnig anstrengend, weil beim Riechen natürlich ganz viel auch körperlich geleistet wird, und geistig ist es halt auch sehr anstrengend, gerade neue Sachen, die gelernt werden müssen. Also die Einheiten sind wirklich sehr, sehr kurz, wenige Minuten.
Was mich interessieren würde, du hast gerade gesagt, der eine Hund ist ein bisschen agiler, der andere geht da vielleicht ruhiger ran. Was gibt's da so für Hundetypen? Also wie versuchen die dann den Geruch zu finden? Wie gehen die damit um? Also hast du da schon verschiedene Sachen einfach erlebt, dass so Hundetypen dich vielleicht auch überrascht haben in der Suche?
Da gibt's ganz unterschiedliche Typen, tatsächlich, ja. Man hat natürlich die etwas ruhigeren Hunde, die erstmal gucken. Man hat die sehr agilen, die sich sofort auf die Boxen stürzen und die mit Pfoten irgendwie erstmal rumraken oder so. Letzten Endes gilt auch da so ein bisschen das Klickerprinzip, oder das heißt ein bisschen auf jeden Fall das Klickerprinzip, ausprobieren. Was lohnt sich, was nicht? Wenn der Hund erstmal ausprobiert, ich könnte jetzt hier mal an den Boxen kratzen. Es gibt halt dafür keinen Klick, sondern nur, wenn die Nase dran ist, dann lasse ich das halt durchaus zu. Der soll selbstständig denken, soll überlegen, wie kommt er da dran. Es gibt auch so ganz extreme Kandidaten, wo man wirklich sagen muss, okay, da geht das vielleicht noch gar nicht mit den Boxen. Dann nimmt man dann andere Varianten. Das kann auch schon mal sein. Aber tendenziell ist es eher so, dass die alle so kleinschrittig gearbeitet werden, dass man erstmal versucht, dass der Hund gar keinen Fehler machen kann, sondern dass es so aufgebaut wird, dass der Hund schon eine ziemlich gute Chance hat, das richtige Verhalten zu zeigen. Deshalb auch der Einstieg erstmal mit Futter an den Boxen, dass der wirklich auch mal auf die Idee kommt, Nase rein, das kann ich dann auf jeden Fall schon mal klicken. Ja, aber da gibt es ja unterschiedliche Hundetypen.
Ich merke schon, du hast dann auch Konzepte für diese unterschiedlichen Hundetypen, wie du die dann wirklich dahin bekommst, auch am Geruch einzufrieren. Du hast es gesagt, Ziel ist es dann irgendwann mal, dass die ruhig mit der Nase kurz vor dem Geruch ausharren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so einen wirklich hibbeligen Malinois, so einen belgischen Schäfer, und der da reinkommt und sagt, yeah, die Box gehört mir, ich will das Teil killen. Kriegt man den ruhig? Also kannst du Menschen Hoffnung machen, die so einen Hund haben, dass sie auf Scent Detection auch dann entspannt zugehen?
Ja, die, ich hatte mal einen Kandidaten auch beim Seminar. Da konnten wir auch tatsächlich nicht mit den Boxen arbeiten. Den haben wir dann quasi direkt an dem Geruch gearbeitet mit dem Wattepad und haben da Kontakt quasi dran geklickert. Der ist sehr gut geworden. Da habe ich kurze Zeit später nochmal ein Video bekommen, wie schön der gesucht hat. Das ist echt ganz schön geworden. Was man wirklich auch merkt, merke ich so bei den Workshops oft, dass die Hunde, die schon das Klickertraining einfach kennen und die dieses Prinzip verstanden haben, ich probiere Dinge aus und damit kann ich eine Reaktion auslösen, dass die oft total vielseitig sind, was so Angebote von Verhalten angeht. Ja, also ich hatte mal einen, das war sehr lustig auf dem Seminar, der hat dann angeboten, sich mit allen vier Pfoten in diese Box reinzustellen. Das war großartig, weil man einfach sieht, wie der Hund wirklich ins Denken kommt. Und klar musste der auch drauf kommen, dann die Nase zu nehmen. Aber das zeigt halt, dass der einfach schon vorher, diese Besitzerin hatte schon ganz viel mit dem im Klickertraining gearbeitet. Und das war total schön zu sehen. Und Hunde, die das noch gar nicht kennen, die müssen da auch erstmal ein bisschen reinkommen, dass sie lernen, ach so, ich mache hier was an den Boxen, entweder ich kriege einen Klick oder nicht, also ne, dann kommt die Belohnung. Das merkt man schon, also das ist oft ein Riesenunterschied.
Wie ist so ein Workshop aufgebaut bei dir? Wie ist der strukturiert? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Die Einsteiger-Workshops, die gehen über 2 bis 3 Tage. Da ist natürlich auch noch viel Theorie bei. Mir ist halt immer wichtig, dass die Leute dann nach Hause gehen können und alleine weiterarbeiten können, dass sie wissen, wie arbeite ich an einem Anzeigeverhalten und wie schicke ich den Hund zum Beispiel in eine freie Suche, in so einen Raum und worauf muss ich achten, wenn ich die Gerüche vorbereite und so sauberes Arbeiten. Solche Sachen, das ist dann halt mit drin. Also es ist eigentlich ein bunter Wechsel aus Theorie und Praxis und auch so ein kurzes, ich sag mal, so ein kurzer Abschnitt vom Klickertraining. Weil wenn man jemanden hat, der noch nie im Klickertraining gearbeitet hat, dann muss man natürlich erstmal auch dieses Prinzip verstehen, dass man dann das auch entsprechend mit dem Hund weiterarbeiten kann.
Was macht für dich die Faszination von Scent Detection aus? Warum machst du das? Warum machst du es so gerne?
Ich finde es halt wahnsinnig toll, wenn man es alleine mit dem Hund machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Mantrailing denke, was ich ja viel mache, da braucht man halt immer eine Versteckperson. Man muss immer raus, es ist recht zeitaufwendig. Beim Scent Detection kann ich es auch mal zu Hause machen. Ich habe im Winter, keine Ahnung, abends meinen Schneesturm und ich möchte nicht mehr raus. Dann kann ich den Hund halt mal ins Wohnzimmer schicken, kann den da suchen lassen. Die meisten Hunde finden es ziemlich genial, gerade die Hunde, die gerne mit der Nase unterwegs sind. Für die ist es eine super, super Auslastungsmöglichkeit, wo die nach wenigen Minuten total kaputt sind. Also ich habe auch bei mir jetzt hier zu Hause selten, dass der nicht nach ein, zwei Durchgängen Scent Detection liegt der in der Ecke und pennt und ist wirklich zufrieden und glücklich. Was man oft mit einem, keine Ahnung, einem Stundenspaziergang oder so ist und wenn man jetzt nur laufen würde, hier gar nicht unbedingt hinkriegt bei diversen Hunden. Also dieser Auslastungspunkt ist sehr gut oder was man auch sagen muss bei alten oder kranken Hunden. Ich hatte das hier bei meinem Schweißhund jetzt, als der kastriert wurde. Ja, da war jetzt nicht so viel mit Bewegungen, die Narbe recht frisch, aber den konnte ich super mal eben hier an so einer Geruchswand arbeiten. Da hat er seinen Geruch gesucht und danach war der zufrieden. Also dafür ist es echt eine schöne Sache und ich kann das echt nur immer empfehlen. Also bei den Hunden, die müssen schon ein bisschen nasenaffin sein, keine Frage, aber da ist das eine echt tolle Sache.
Also kleiner Geheimtipp quasi auch für entspannte Abende auf dem Sofa. Der Hund ratzt zufrieden und schnorchelt vor sich hin und alle sind glücklich.
Ja, genau.
Okay, also vielen Dank für diesen Einblick in diese Disziplin, Scent Detection. Ich weiß nicht, gibt es da eigentlich ein deutsches Wort für? Die klingen alle irgendwie blöd, glaube ich, wenn man es übersetzen will, oder?
Ja, ich finde das auch. Die klingen blöd. Geruchsermittlung klingt auch irgendwie blöd. Keine Ahnung, mir ist noch nichts eingefallen. Vielleicht meldet sich noch einer und hat eine super duper Idee.
Gute Idee, also gerne auf der Facebook-Seite vom Hundetalk schreiben oder eine Mail. Und wenn ihr Interesse habt, mal so einen Workshop zu besuchen oder mehr darüber zu erfahren, schreibt auch gerne die Jenny an. Findyourman.de ist die Adresse im Internet. Du hast auch eine Facebook-Seite und Instagram-Seite und beantwortest da wahrscheinlich auch die eine oder andere Frage gerne, oder?
Ja, auf jeden Fall einfach melden.
Super, ich danke dir.
Ja, vielen Dank.
Die Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Und damit euer Hund nach getaner Nasenarbeit auch richtig bequem schlafen kann, gönnt ihm doch ein schickes Bett aus dem Hunter-Shop in Bielefeld.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.